Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wörter, die wir hier im Radio nicht sagen dürfen, weil es uns die Bundesregierung verboten hat. Nein, die gibt es nicht. Stichwort Zensur. Im spanischen Radio ist das seit neuestem ein wenig anders. Zumindest einem Sender hat die Wahlbehörde dort einen Maulkorb verpasst. Worum es geht und ob das gesetzeskonform ist, darüber berichten wir gleich. Wir beginnen heute allerdings mit Zahlen. Mit eigentlich recht einfachen Zahlen, beziehungsweise mit ganz simpler Mathematik. Mathematik, mit der man prima Politik machen kann, wenn man die Zahlen nicht so genau nimmt oder sie nicht zu deuten weiß oder wenn man schlicht und einfach nicht rechnen kann. Der eisenhaltige Spinat, der nur so eisenhaltig ist, weil jemand die Kommastelle vertauscht hat, dann natürlich die berühmten 100 Lungenärzte und der Feinstaub, oh, kleiner Rechenfehler, doch wohl gar nicht so harmlos, diese Stickoxide. Und nun stehen Zahlen im Raum, die der AfD sehr gelegen zu kommen scheinen und von Medien übernommen wurden. Panayotis Gavrilis berichtet.
Sprachtests, mehr Zuwanderer fallen durch. So lautet die Überschrift eines Artikels, der am vergangenen Freitag in der Neuen Osnabrücker Zeitung erschienen war. Darin heißt es unter anderem, der Anteil der Durchfaller habe zugenommen.
Von den rund 202.000 Teilnehmern 2018 konnten 93.500 die Kurse nicht erfolgreich beenden. Das war eine Quote von 45%.
Als Quelle für diese Zahlen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD im Bundestag verwiesen. Das Problem, die Zahl derjenigen, die einen Deutschsprachkurs nicht bestanden haben sollen, ist falsch. Was stimmt? Im Jahr 2018 gab es etwa 202.000 neue Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Richtig ist auch, im Jahr 2018 haben rund 109.000 den sogenannten Deutschtest für Zuwanderer sowie den Test Leben in Deutschland bestanden. Von einer Durchfallquote von 45% oder den knapp 93.500 Personen, die nicht erfolgreich gewesen sein sollen, ist in der Antwort der Bundesregierung an die AfD keine Rede. Wie kommen die Zahlen aber zustande? Auf Anfrage bestätigt das zuständige Büro des AfD-Abgeordneten René Springer, man habe von der Gesamtzahl der neuen Kursteilnehmer die Zahl derer, die bestanden haben, abgezogen. Übrig bleiben 93.461, also die knapp 93.500. Diese Zahl sowie die Durchfallquote von 45% kann das Bundesinnenministerium nicht bestätigen.
Aus den genannten Daten kann keine Quote errechnet werden, die Auskunft über den Abschluss des Sprachkurses auf dem Sprachniveau B1 gibt. Wegen der häufig überjährigen Dauer eines Integrationskurses können insbesondere Daten zu erfolgreichen Testteilnahmen eines Jahres nicht ins Verhältnis gesetzt werden zu den neuen Kursteilnehmern dieses Jahres.
Was wir wissen, in den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 haben laut BMI 52,3% der Testteilnehmer das Sprachniveau B1 erreicht, 33,5% das niedrigere Sprachniveau A2. In der Antwort auf die AfD-Anfrage wird zudem auf die konsolidierte Statistik hingewiesen, die im Mai veröffentlicht werden soll. Dann erst könne man valide Rückschlüsse für das gesamte Jahr 2018 ziehen, so das Innenministerium. Auch Herbert Brücker, Direktor beim Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, kann die Nummern der AfD nicht nachvollziehen.
Die AfD kann offensichtlich nicht richtig rechnen. Sie hat verglichen zwei Zahlen, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Diejenigen, die solche Kurse angefangen haben in einem bestimmten Zeitraum und die Zahl derjenigen, die sie abgeschlossen haben, die in einem anderen Zeitraum. Beide Gruppen haben überhaupt nichts miteinander zu tun, sodass man keine Quoten berechnen kann, sodass diese Zahlen völlig aus der Luft gegriffen sind und keinerlei Substanz haben.
Hat die AfD wissentlich die Zahlen falsch interpretiert und verbreiten wollen? Vom AfD-Büro des Abgeordneten René Springer gibt es hierzu keine Antwort. Hat die Neue Osnabrücker Zeitung diese Interpretation nicht ausreichend hinterfragt? Die Zeitung selbst hat dazu bisher noch nicht geantwortet. Auf den Ursprungsartikel der NOZ stiegen viele andere Medien ein, auch Agenturen wie der Evangelische Pressedienst oder die Deutsche Presseagentur. Das sei kein Glanzstück des Journalismus gewesen, kritisiert der Migrationsforscher Herbert Brücker.
Es gilt leider für große Teile der deutschen Presse und es gilt auch für die Agenturen, die das erst sehr spät richtiggestellt haben. Das heißt, es ging den ganzen Vormittag, praktisch den ganzen Tag lang, gingen diese falschen Zahlen durch die Medien, werden entsprechende Spuren hinterlassen haben. Da denke ich, wäre es eine vornehme Aufgabe der Journalisten gewesen, das seriös zu recherchieren und richtigzustellen.
Immerhin, die dpa hatte in einer späteren Meldung die fragwürdigen Zahlen in ihrer Meldung nicht mehr drin. Bei anderen Medien wie dem Tagesspiegel oder dem Handelsblatt sind Artikel mit den Zahlen nach wie vor zu finden, ebenso wie bei der NOZ.
Falsche Zahlen der AfD und deren mediale Verbreitung, Panayotis Gavridis berichtete. Wir Journalistinnen und Journalisten benutzen Sprache und Sprache wertet. Nicht immer, aber sehr oft. Dessen sollten wir uns bewusst sein und genau überlegen, wem wir nutzen und dienen, wenn wir vom demonstrierenden Mob sprechen oder von der Flüchtlingswelle oder von Populisten und von Fake News. Soweit so selbstkritisch. Ist es aber legitim, wenn der Staat den Medien den Mund verbietet? In Spanien ist das der Fall. Weil die Parlaments- und Kommunalwahlen nahen, ist einem lokalen Fernsehsender die Formulierung politischer Gefangener verboten worden. Natürlich sind damit die Separatisten gemeint. Oliver Neuroth in Madrid, wie lautet die Begründung für dieses Sprachverbot?
Ja, diese Wahlkommission begründet die Entscheidung damit, dass eben die zwei wichtigen Wahlen anstehen, die Sie schon angesprochen haben. Die spanische Parlamentswahl am 28. April und die Europawahl ebenfalls am 26. Mai. Jetzt in den Wochen vor diesen Wahlen sollen die Medien neutral berichten und aus Sicht der Wahlkommission ist der Begriff politische Gefangene nicht neutral. Denn er drückt ja aus, er suggeriert, dass jemand wegen seiner politischen Haltung im Gefängnis sitzt. Und im konkreten Fall sitzen 12 katalanische Separatistenführer in Untersuchungshaft. Ihnen wird der Prozess gemacht, gerade hier in Madrid. Sie sollen gegen spanische Gesetze verstoßen haben, weil sie im Herbst 2017 ein Unabhängigkeitsreferendum geplant und auch durchgezogen haben. Und das hatte das spanische Verfassungsgericht klar verboten vorab. Daher schreiben die meisten spanischen Medien auch von inhaftierten Politikern, was natürlich zutrifft. Das Wort politische Gefangene wird gerne von den katalanischen Separatisten verwendet. Kritiker sagen als Propagandabegriff, um auszudrücken, dass es sich eben bei dem Verfahren gegen die Separatistenführer um einen politischen Prozess handle, nicht um einen rechtsstaatlichen.
Wie reagiert die spanische Öffentlichkeit? Gibt es den Vorwurf der Zensur?
Naja, den Vorwurf der Zensur gibt es nicht wirklich. Man muss auch sagen, dass die Zeitungen, die Medien in Spanien frei berichten. Allerdings besteht wirtschaftlicher Druck bei vielen Medien. Die große Zeitung El País zum Beispiel hat sich vor einigen Jahren stark verzettelt. Mit Sportrechten geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten und viele sagen, das Blatt habe in dieser Zeit danach sehr vorsichtig berichtet, wenig mutig, wegen der Sorge möglicherweise keine Kredite mehr von Banken zu bekommen, von denen einige enge Verbindungen zur Politik haben. Ein anderes Beispiel, vor ein paar Jahren hat die Zeitung El Mundo SMS veröffentlicht des damaligen Ministerpräsidenten Rajoy an seinen Schatzmeister. Es ging um mutmaßliche Korruption und geheime Absprachen. Daraufhin haben staatliche Institutionen keine Anzeigen mehr geschaltet bei El Mundo. Also viele Blätter agieren, man könnte vielleicht sagen, im vorauseilenden Gehorsam, um keine Schwierigkeiten sich einzuhandeln und nicht anzuecken.
Nun stehen die Medien im Fokus. Sie werden beobachtet von den jeweiligen Parteien. Wie sieht es bei den Korrespondenten, also bei Ihrer Arbeit aus? Wirkt sich das auch auf Ihre Berichterstattung aus?
Ja, man muss sagen, dass die Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien sehr gut vernetzt sind, zum Beispiel bei Twitter. Und wir bemerken, dass sie unsere Berichte genauestens verfolgen und sich gleich zu Wort melden, wenn sie sich falsch dargestellt fühlen. Ist natürlich ihr gutes Recht, doch wir stellen auch fest, dass die Separatisten oft Dinge anmerken, sich laut beschweren über Stellen in Beiträgen, die sie inhaltlich einfach anders sehen, die sie einfach nicht mögen. Mir ist das im Dezember passiert zum Beispiel, da habe ich einen Beitrag gemacht über das erste Treffen zwischen dem spanischen Regierungschef und dem katalanischen Regionalpräsidenten seit vielen Monaten und dem Protest am Rande. Und ich habe einen O-Ton verwendet eines renommierten Madrider Politologen, der etwas dazu gesagt hat, zu den Unstimmigkeiten unter den Separatistenparteien in Katalonien. Und daraufhin brach auf mich ein Shitstorm hinein bei Twitter, denn Tagesschau.de hatte den Text des Beitrages veröffentlicht. Und bemerkenswert fand ich, dass ich als Journalist schon angegriffen werde für Dinge, die mir jemand ins Mikrofon gesagt hat, für Zitate von Experten und nicht für meine eigenen Worte. Daher schauen wir hier im ARD-Studio in Madrid bei Katalonien-Berichten besonders darauf, dass wir stets beide Seiten des Konflikts abbilden, gleichermaßen zu Wort kommen lassen, die separatistische Seite und die Spanien-treue Seite, und dass wir keinesfalls den Vorwurf uns gefallen lassen müssen, nicht ausgewogen zu berichten bei diesem Thema.
Die Formulierung politischer Gefangener ist einem spanischen Fernsehsender verboten worden. Inwiefern das möglicherweise eine Form der Zensur ist oder auch nicht, darüber habe ich mit Oliver Neuroth gesprochen. Dankeschön. Als Hörer und Hörerin täglicher Nachrichtenmagazine ist Ihnen dieser zugegeben etwas sperrige Begriff längst vertraut. Der berühmte Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Vor ziemlich genau 5 Jahren ist diese Kooperation gegründet worden. Deren Ziel war es, investigative Recherchen zu bündeln und zu verstärken und gemeinsam natürlich voranzutreiben. Der Dieselskandal oder die sogenannten Panama Papers sind wegen dieses Verbundes medial in den Fokus geraten. Weswegen es nicht bei dieser einen Kooperation blieb. Längst hat sich das Verbundsystem ausgeweitet. Was bei anderen Medien aber für Naserümpfen sorgt. Michael Borgers über einen zumindest fragwürdigen Trend.
Gemeinsame Geschichten von Redaktionen der ARD und privaten kommerziellen Medien erscheinen inzwischen fast im Wochentakt. Ob die im RBB-Magazin Kontraste über einen syrischen Flüchtling, der die AfD unterstützt.
Silvio Duwe und Georg Heil berichten gemeinsam mit den Kollegen von t-online.de.
Oder bei Monitor im WDR, wo es um ein Netzwerk rechter Handwerker in Mecklenburg-Vorpommern geht.
Andreas Spinnrath und Andreas Maus haben mit Kollegen der Zeit mehrere Wochen in der Stadt verbracht.
Aber warum setzt die ARD nicht nur auf die eigene Kompetenz? Zumal in seinen Flaggschiffen, den Politmagazinen. Für die Rechercheverbünde gäbe es verschiedene Gründe, sagt Chefredakteur Reinhard Becker. Er ist für die Koordination der Informationssendungen im Ersten verantwortlich.
Wenn wir möglicherweise auch gerade bei größeren Recherchen, Stichwort Panama Papers, ähnliche Großrecherchen, wenn es einfach für ein Haus, einen Sender auch alleine oder eine Redaktion alleine nicht zu leisten ist, oder wenn man ein sogenanntes Wissenssharing macht, wenn bei dem Partner, bei dem Recherchepartner Wissen, Know-how vorhanden ist, das man selber nicht hat, das man selber möglicherweise sogar einkaufen müsste.
Das sieht auch Florian Harms so, Chefredakteur von T-Online. Denn die journalistische Arbeit der Recherche sei aufwendiger geworden.
Und das heißt dann schlicht und einfach, dass man häufig, wenn man nur alleine arbeitet als Redaktion, da einfach nicht schnell genug vorankommt. Und wenn sich dann 2 starke Partner, wie in unserem Fall, zusammenschließen, dann hat man eben viel mehr Kraft, in unterschiedliche Richtungen zu recherchieren und auch ein Thema schneller auf die Straße springen zu können.
Zum Beispiel Anfang des Jahres. Da berichteten T-Online und der RBB gemeinsam über russische Einflussnahme in Deutschland. Andere Medien, auch in Russland, griffen die Recherchen auf. Die Bundesregierung bezog Stellung. Ein anderes Thema: die Verwicklungen eines AfD-Bundestagsmitarbeiters in einen Brandanschlag in der Ukraine. Entwickelt habe man diese Ideen gemeinsam, erklärt Florian Harms.
Die Kollegen waren mehrfach hier. Wir waren bei den Kollegen dort im Sendehaus. Und dann haben wir eben mal geschaut, welche Themen denn so komplex sind und aber auch so spannend sind, dass man da gemeinsame Projekte draus machen kann.
Entscheidend sei, dass die Zusammenarbeiten anlass- und themenbezogen seien, betont auch ARD-Chefredakteur Becker. Projekte wie diese sorgten grundsätzlich dafür, dem Journalismus wieder zu mehr Glaubwürdigkeit zu verhelfen, meint die Bochumer Medienwissenschaftlerin Christine Hortz. Mit der investigativen Recherche würden sie eine Kernaufgabe von Medien betonen. Die ARD ließe sich aber nicht nur deshalb auf die Kooperationen ein, vermutet sie.
Das hat auch den Hintergrund der Tagesschau-App, die ja immer wieder in der Diskussion stand und auch hier bei den Verlagen für große Verstimmung gesorgt hat. Durchaus kann man hier auch sehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf die Privaten zugehen.
Verschiedene Verlage, darunter auch der der Süddeutschen Zeitung, hatten gegen die Tagesschau-App geklagt. Ihr Vorwurf, die App sei zu presseähnlich, setze zu sehr auf Texte und Bilder. Die Richter, später auch im BGH, gaben den Verlagen recht. Dass die ARD mit den Rechercheprojekten auf ihre Kritiker zugegangen ist, ist aber auch umstritten. Vor allem die Zusammenarbeit des WDR und NDR mit der Süddeutschen Zeitung hat unter anderen Medien für Unmut gesorgt. Der damalige Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer nannte den Rechercheverbund Quersubventionierung eines Zeitungsverlags. Bild-Chefredakteur Julian Reichel sprach von Markenwerbung. Auch Medienwissenschaftlerin Christine Hortz erkennt Probleme. Denn der Rundfunkstaatsvertrag sehe eigentlich vor, dass nur öffentlich-rechtliche Medien vom Bürger finanziert würden.
Und hier muss nochmal geklärt werden, wie das eigentlich weitergehen soll. Soll das stärker ausgebaut werden? Sollen gemeinsame Plattformen im Internet entstehen, wie das beispielsweise der Vorsitzende der ARD vorschlägt, Ulrich Wilhelm? Oder was ist die Zukunft dieser Zusammenarbeit? Das würde mich interessieren.
BR-Intendant Wilhelm fordert eine europäische Plattform. Auf ihr sollen Sender, Verlage und Institutionen Videoinhalte anbieten können. Öffentlich-rechtliche Anbieter wie private. Eine Initiative, die grundsätzlich zu begrüßen sei, so Christine Hortz.
Nur die Frage ist eben, kann das oder soll das mit privat-kommerziellen Anbietern der Fall sein oder doch vielleicht eher mit Anbietern, die auch gemeinwohlorientiert arbeiten, wie etwa Museen oder Schulen?
ARD-Chefredakteur Reinhard Becker sieht hier keinen direkten Zusammenhang. Die Pläne für die Plattform öffentlicher und privater Medien hätten nichts mit deren aktuellen Kooperationen zu tun. Und auch T-Online-Chefredakteur Florian Harms findet, Überlegungen von Sendern und Verlagen sind das eine.
Auf einem anderen Blatt Papier steht aber die inhaltliche Zusammenarbeit. Und da sind wir eben sehr froh, mit dem RBB kooperieren zu können.
Und diese Arbeit finde abseits jeglicher Medienpolitik statt, so Harms.
Tja, Andreas Stopp ist im Studio. Vielleicht, möglicherweise oder vielleicht sogar ganz sicher, deswegen sind Sie nämlich hier, möglicherweise auch ein Thema für Medias Res im Dialog, die Recherchekooperation, oder?
Absolut, das ist eine interessante Geschichte. Diese Kooperationen, die man ja auch Quersubventionierung nennen kann. Und ich möchte diese Frage, die Sie gerade am Anfang Ihres Beitrages dann nannten, fragwürdige Praxis, will ich weiterleiten an Sie als unsere Hörerinnen und Hörer Medias Res im Dialog morgen. Schreiben Sie schon mal die Nummer auf, 0221 345 3451, ab sofort für Ihre Meinung der Anrufbeantworter geschaltet. Ich fasse nochmal zusammen. Investigative Recherchen sind aufwendig, damit teuer, ist klar. Und deswegen arbeiten öffentlich-rechtliche Fernseh-Radioredaktionen ab und an zunehmend mit privaten kommerziellen Medien zusammen. Wir wissen jetzt auch seit diesem Beitrag, das nennt sich Wissenssharing und auch warum das gemacht wird. Und man kann eben geteilter Meinung sein. Kritiker mahnen, dass damit ja letztendlich Mittel der Beitragszahler in die private Konkurrenz läuft. Und das ist meine Frage. Wie finden Sie das? Sollte öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Zeiten, darf öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Zeitungen oder Portalen zusammenarbeiten oder sollten die besser die Finger davon lassen? Spiegel TV, T-Online, die Zeit, Süddeutsche, wir haben es ja gehört, Quersubventionierung. Gut, weil es Kosten spart, oder schlecht, weil öffentlich-rechtliches Programmangebot damit nicht genügend abgegrenzt ist?
Ich nehme nochmal die Gegenposition auf, nicht nur gut, weil es Kosten spart, sondern weil auch diverse gute Rechercheergebnisse in der letzten Zeit da zutage gefördert wurden. Also vielleicht doch gar nicht so schlecht oder vielleicht doch. Sagen Sie uns Ihre Meinung am Telefon oder die Mailadresse, die ich jetzt noch liefere, medias-dialog@deutschlandfunk.de. Achso, zum nächsten Beitrag. Ich wollte gerade schon winken zur Musik. Nein, wir haben noch digitale Mediengiganten mit weltweitem Einfluss. Und wenn Sie jetzt denken, ah ja, das ist mal wieder Facebook und Google. Nein, mit 1500 Journalistinnen und Journalisten und 4,5 Millionen Abonnenten gehört die digitale Ausgabe der New York Times zu den sehr großen Medienunternehmen. Und zwar zu denen, die tatsächlich klassischen und nicht Social Media generierten Journalismus betreiben. Das hört sich gut und viel an. Aber damit die Times ihr selbstgestecktes Ziel erreicht, da muss sich noch einiges ändern. Dieses Ziel heißt nämlich mehr als 10 Millionen Abonnenten innerhalb weniger Jahre. Wie das gelingen soll, darüber hat der Technikchef der New York Times diese Woche in Berlin referiert, auf dem Verlegergipfel Digital Innovators Summit.
Eine typische Geschichte versuchen wir immer adäquat auf den einzelnen Kanälen auszuspielen. Aber was bei uns vielleicht anders ist, dass die Redaktion, die die interaktiven Elemente entwickelt, selbstständig die jeweilige Geschichte auswählt. Neulich beispielsweise hatten wir einen virtuellen Flug durch eines der größten Immobilienprojekte in New York, die Hudson Yards. Da haben sie beschlossen, das zu visualisieren. Da arbeiten sie völlig unabhängig als eigenständige Redaktion.
Erklärt Nick Rockwell, der seit 2015 sogenannter Chief Technology Officer der New York Times ist. Rockwell hält sehr viel vom klassischen Journalismus, der das Herzstück der Zeitung sei, wie er es formuliert. Man möchte sich so wenig wie möglich abhängig machen von der Werbung, vom Clickbaiting, von irgendwelchen reißerischen Fotos oder Artikeln, nur um Klicks und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Daher, so Rockwell, seien die Zahlen den Abonnenten so wichtig. Sie finanzieren die Zeitung, die eben nicht zu einer beliebigen Nachrichtenquelle werden soll, sondern mit ihrer Reputation und ihren guten Geschichten Geld verdient.
Unsere Website wird zum Beispiel komplett von Hand kuratiert. Sie repräsentiert das, von dem wir glauben, das müssen Sie wissen. Wir haben zwar auch eine personalisierte Website, aber das ist eine andere Sektion. Wir versuchen wirklich, nicht auf die Klicks zu schauen. Anfangs hatten wir Angst, dass mit den genauen Zahlen, die jeder Redakteur einsehen kann, genau dieses Clickbaiting passieren würde, aber das hat es nicht. Wir haben eine starke journalistische Kultur in der Redaktion. Die Redakteure können die Zahlen zwar einsehen, aber das beeinflusst nicht unbedingt die Auswahl der Themen, eben das, was wichtig ist.
Und doch, auch die New York Times musste sich verändern. Nur zögerlich hat die Redaktion eine personalisierte Sektion eingeführt. Nun hat man sich darauf verständigt, dass die Titelseite der Times für alle Leser weitgehend gleich aussieht. Nick Rockwell sagt, Personalisierung ja, aber nur in kleinen Dosierungen. Solch eine Aussage würde man nicht von allen Zeitungsmachern hören, vor allem nicht in Deutschland. In vielen Redaktionen setzt man, mangels ausreichend Zahlen der Digitalabonnenten, noch immer meist auf Klickzahlen und hofft so, über die Runden zu kommen. Die Redaktion der New York Times hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Ältere Journalistinnen und Journalisten haben sich verabschiedet. Dafür sind jüngere Kollegen nachgekommen. Die Redaktion ist in den letzten Jahren um die Hälfte von 1.100 auf 1.600 Mitarbeiter angewachsen, von denen viele neue Kompetenzen mitbringen, sagt Nick Rockwell.
Es gibt heute mehr Kollegen in der Redaktion, die zum Beispiel Internetdesign beherrschen, Datenjournalisten, Programmierer, die auch interaktive Elemente entwickeln können. Es ist eine Mischung aus Leuten, aber die Redaktion legt Wert darauf, guten Journalismus zu machen und das sollte auch so bleiben.
Nick Rockwell meint, dass die neuen Kompetenzen der jüngeren Kollegen eher eine Erweiterung des journalistischen Profils darstellen, denn eine Verengung.
Oft ist es schon so, dass man technische Kenntnisse benötigt oder zumindest darüber nachdenken muss, etwa wenn es darum geht, die Panama Papers auszuwerten oder große Datenmengen. Das ist schon eine Herausforderung. Das verändert auch ein bisschen die Art, wie Journalismus heute funktioniert.
Die New York Times setzt längst nicht mehr nur auf Texte und Fotos. Teil der Website sind heute auch viele Videos, Podcasts wie The Daily, sogar Buch- und Musik-Apps und manchmal hochaufwendige interaktive Features, wie etwa vor 6 Jahren Snowfall, die Geschichte eines Skiunglücks, bei dem 3 bekannte Skifahrer durch eine Lawine umkamen. Allein dieses Projekt kostete über 1 Million Dollar. In den letzten Jahren ist das Bedürfnis nach gutem Journalismus in den USA stark gestiegen. Allein die New York Times hat in den letzten 2 Jahren die Zahl ihrer Digitalabonnenten von 1,2 auf 2,4 Millionen verdoppelt. Ziel für die nächsten Jahre ist es, 10 Millionen zahlende Abonnenten zu bekommen. Da müsse man noch mehr in die Redaktion investieren, meint Rockwell, und vielleicht auch noch das eine oder andere zusätzliche Produkt auf den Markt bringen. Doch was könnte das sein?
Da gibt es immer etwas Neues. Wir entwickeln zum Beispiel gerade eine wöchentliche lange Fernsehsendung namens The Weekly, zusammen mit dem Sender FX und der Plattform Hulu, die im Juni herauskommen wird. Wir werden sehen, wie das wird, ob das eine neue Kohorte von Lesern bringen wird. Aber klar ist, wir werden noch viele neue Dinge ausprobieren müssen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Johannes Schmidtmann, ich bin Redakteur bei der Münsterland-Zeitung und unsere Schlagzeile des Tages ist ein wenig kurios. Känguru hüpft Polizei und Feuerwehr davon. Gestern Nacht hielt ein 80 cm kleines Bennett-Känguru Einsatzkräfte in der 20.000 Einwohnerstadt Frieden auf Trab und der Einfangversuch von Feuerwehr und Polizei scheiterte leider und das Känguru konnte entwischen. Weiterhin ist völlig unklar, wem das Beuteltier entlaufen ist. Die Polizei hat nur erklärt, heute besonders aufmerksam Streife zu fahren. Und wir haben schon überlegt, den Kleinkünstler Marc-Uwe Kling anzurufen.
Ein Artikel, den ich morgen lesen werde. Bitte einmal nochmal Obacht für die Telefonnummer Medias Res im Dialog 0221 345 3451. Die Anrufbeantworter sind geschaltet. Morgen dann also die entsprechende Sendung ab 15:35 und regulär hören wir uns am Montag wieder. Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.